Mit Marmelade, mit Pudding, mit Zuckerguss, mit Puderzucker oder einfach mit Streuzucker. Es gibt doch nichts Schöneres, als in so einen saftigen Berliner reinzubeißen, dass die Füllung nur so rausspritzt. Naja, und wenn man Pech hat, ist am Karneval auch einer mit Senf dabei. Heute geht's um die wunderbaren Ballen, auch Pfannkuchen genannt. Ich freue mich, dass ihr zuhört. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Brunch. Der Genuss-Podcast der Rheinischen Post. Hello und Alaaf. Ich bin ja bekanntlich überhaupt nicht Jeck. Also wirklich kein Stück. Aber mit den kulinarischen Seiten kann ich mich ja im Grunde genommen immer anfreunden. Und was ich eigentlich am Karneval am besten finde, sind einfach und schlicht die Berliner. Ich kann nicht genug bekommen von diesen fluffigen Hefeteigbällchen, gefüllt mit köstlicher Konfitüre oder irgendeiner Creme. Ich finde sie gut, wenn sie mit Puderzucker bestreut sind. Ich finde sie gut, wenn sie in Zucker gewälzt sind. Ich finde sie gut mit Glasur. Also mit Berlinern kriegt man mich eigentlich immer. Und ich wollte immer schon mal Berliner selber machen. Und ich nehme euch heute mit auf eine Reise in die wunderbare Welt der Berliner, passend zu Karneval. Was habe ich heute für euch? Erstens, ich werde Berliner selber machen und ihr könnt live dabei sein. Mal gucken, wie gut dieses Experiment klappt. Es gibt so einige Fallstricke auf dem Weg. Der Hefeteig muss gelingen, das Frittieren muss klappen. Und am Ende muss man sie auch noch sauber mit Marmelade füllen. Also es könnte schief gehen. Ich habe mir aber Hilfe geholt, denn ich habe mit einem echten Profi gesprochen, mit Klaus Götze. Der kennt sich mit Berlinern prima aus. Er arbeitet als Bäcker in der Bäckerei Hinkel hier in Düsseldorf. Die machen nicht nur an Silvester, sondern auch an Karneval. Etliche Berliner. Von dem hören wir also gleich, wie es funktioniert. Er gibt uns ein Rezept mit. Außerdem habe ich noch mal rausgeholt den großen Berliner Test, den Michael Höhing und ich vor einem Jahr gemacht haben. Die Ergebnisse sind eigentlich immer noch spannend, denn wir haben nicht nur Berliner vom traditionellen Bäcker getestet, sondern durchaus auch von der Tankstelle. Und wie das schmeckt, das erfahrt ihr quasi während der Hefeteig geht. Tja, und jetzt hören wir erstmal von Klaus Götze, wie das eigentlich funktioniert mit dem Berliner Backen in der Profibäckerei. Klaus Götze, Sie sind hier in die Redaktion gekommen, um mich einzuweihen in die Geheimnisse des Berliner Backens. Ist das eigentlich was man als Bäckerei-Lehrling relativ frühzeitig lernt? Ist das eher so einfach oder eher so kompliziert jetzt im Vergleich zu den anderen Dingen, die Sie so machen?
Ja, wenn ich jetzt überlege, so im ersten Lehrjahr, wenn man da schon startet und man hat jetzt keine Erfahrung mit Teig, ist das schon ein bisschen schwieriger. Aber ich versuche die Auszubildenden so dran zu führen, dass die dass sie das schon schaffen.
Ja.
Und also bei uns hat jetzt bisher alles geklappt. Also,
sind alle Berliner aufgegangen, ja. Keiner ist weinend nach Hause gegangen.
Manchmal passieren natürlich Fehler, dann kommen die Berliner ein bisschen später nach vorne, ja. Wenn der Teig neu gemacht werden muss oder okay. Dann fällt eine Diele runter, dann sind die nicht mehr verwendbar.
Oh Mann.
Ja.
Na gut, okay, dann führen Sie mich doch jetzt mal so ran, wie Sie einen Lehrling vielleicht, der gerade angefangen hat, dranführen würde. Also was ich weiß über Berliner ist, es handelt sich um einen Hefeteig, richtig?
Genau.
Was für eine, aber ich meine, es gibt ja Hefeteig und Hefeteig. Was für ein Hefeteig ist das?
Ich würde sagen, das ist ein leichter Hefeteig, weil es ist zwar Butter drin, aber nicht zu viel Butter.
Mhm.
Ja, man glaubt auch eigentlich immer, dass Berliner sehr fettig ist.
Ja.
Ist aber nicht so, weil man hat ja Eigelb drin und Ei. Und das ist jetzt so, dass das quasi beim Backen verhindert, dass das Fett von dem Teig aufgenommen wird.
Ah, okay.
Und noch ein paar andere Eigenschaften vom Mehl auch.
Mhm. Also wird nicht so viel aufgesogen praktisch, genau. Beim Backen.
Ja.
Da kommt es ja wahrscheinlich auch, wenn ich meine laienhaften Frittierkenntnisse zu Rate ziehe, ist auch auf die richtige Temperatur an, oder?
Genau, Temperatur würde ich zu Hause sagen 160 Grad in einem großen Topf.
Ich bin ja sogar stolze Besitzerin einer Fritteuse, insofern.
Ja.
Könnte ich da unter Umständen sogar.
160, 170 Grad würde ich ausprobieren. Ja. Ist natürlich immer, wenn ich jetzt zu heiß backe, dann bildet sich zu früh eine Kruste, dann werden die zu dunkel, dann gehen die nicht richtig auf.
Und innen ist noch teigig roh.
Genau. Und wenn ich jetzt zu kalt backe, dann liegt der Teigling natürlich länger im Fett drin und der kann dann auch Fett aufsaugen. Also es ist jetzt nicht so extrem, dass es wie ein Schwamm ist, aber man merkt, wenn man ihn anschneidet, dass man an der Seite schon sehr fettig hat.
Ja.
Deshalb die optimale Temperatur ist sehr wichtig.
Okay.
Und wenn man den Teigling rund gemacht hat, also in Form von einem Berliner, und man hat zu Hause, würde ich jetzt den Ofen nehmen, 50 Grad, dann am besten so eine Haushaltsspritze, wo man so Pflanzen mit einsprüht oder so, natürlich lebensmittelecht, und dann das in den Ofen auf 50 Grad, Berliner Teiglinge rein, leicht ansprühen mit Wasser, damit die Haut elastisch bleibt und dann im Ofen auch aufgehen kann.
Aha.
Also wie ein Gärraum praktisch.
Okay, gut. Aber jetzt müssen wir noch mal ganz weit nach vorne gehen. Was kommt denn alles in den Teig rein?
Also im Teig kommt rein Milch. Also man kann auch Milch oder Milchpulver nehmen. Mhm. Dann kommt da Butter rein. Malz für die Hefe als Nahrung. Dann Hefe. Mhm. Wir benutzen noch einen Vorteig. Also einfach Teil des Wassers, Teil des Mehls. Messerspitze oder eine Prise Hefe dazu. Der wird am Vortag schon gemacht, damit da eine Vorquellung herrscht. Mhm. Ein bisschen Zucker, Vanille und bei uns ist auch noch Tonkabohne mit drin.
Ah, ja, so okay. Haben Sie jetzt ein Betriebsgeheimnis verraten?
Ja, nein. Ja, das habe ich damals in der Konditorei gelernt. Okay. Also das passt sehr gut, Vanille und Tonkabohne.
Ja, ja.
Und,
wird die dann gemahlen?
Ja, wir haben Aromen. Ne?
Okay, ja,
also
ja,
wir verstehe. Haben so Bio-Aromen. Mhm. Und ja,
okay, und Malz, da bin ich ja direkt dran hängen geblieben. Das kriege ich natürlich nicht im Supermarkt. Kann ich ihn auch weglassen?
Ja, Honig.
Ach, Honig.
Ein bisschen Honig.
Okay.
Ein bisschen mehr Zucker.
Ja.
Oder selber Malz herstellen? Nein.
So tief wollte ich jetzt nicht reingehen ins Bäckerhandwerk. Okay, gut. Also, und ich meine, Hefeteig herstellen, das kriege ich ja im Zweifel noch hin. Ne? So, also man muss vorsichtig umgehen mit der Hefe. Nicht zu kalt, nicht zu heiß. Kommt eigentlich noch eine Prise Salz rein?
Salz auch noch, genau.
Ah.
Ja, Salz habe ich vergessen. Ja.
Okay, gut.
Nee, Salz kommt da auch rein.
Und kräftig rühren, kneten?
Ja, erstmal nicht. Erstmal nur mischen. Mhm. Also wir machen in der Backstube immer zwei Phasen. Das ist immer mischen und praktisch auskneten den Teig.
Ja.
Und da würde ich auch zu Hause darauf achten, da sind ja die Mengen auch kleiner, dass ich zuerst nicht zu viel Flüssigkeit dazugebe.
Mhm.
Und eventuell doch, egal welches Rezept, vielleicht wirklich einen Vorteig machen, einen Tag vorher.
Mhm.
Also einen Teil des Mehls, einen Teil der Flüssigkeit, also Wasser oder Milch, wegnehmen, damit 1:1 mischen und das praktisch so ein bisschen vorquellen lassen.
Ja.
Das nennt man poolig.
Aha.
Und natürlich ein kleines bisschen Hefe dazu.
Ja.
Den eine Stunde bei Raumtemperatur draußen stehen lassen, damit der angehen kann.
Ja.
Und dann habe ich praktisch schon eine Vorverquellung.
Okay, das heißt, wenn Sie Quellen sagen, meinen Sie wahrscheinlich das Mehl und die Flüssigkeit.
Genau, das, ne? Das Gluten, das nimmt dann das Wasser auf.
Okay.
Dann habe ich praktisch schon gebundenes Wasser.
Ja.
Was ich jetzt nicht hätte, wenn ich das alles auf einmal reingeben würde.
Verstehe.
Darum hat man dann auch einen stabileren Teig.
Stabiler heißt, die Glutenstruktur ist besser und dann wird es wahrscheinlich auch fluffiger, ne? Im Endeffekt.
Das auch, ja. Man hat, wenn der Teig fertig gelaufen ist und man gibt dem Teig keine Zeit, dann ist das so, dass der oft sehr nass wirkt.
Mhm.
Wenn man den aus der Maschine holt, der klebt, obwohl man Mehl benutzt, dann ist der sehr, der klebt sehr, sehr nass
verstehe.
Von außen.
Und dann schmeißt man Mehl mit Mehl um sich, damit er nicht so klebt. Das ist dann auch nicht gut, ne?
Und da ist das am besten, würde ich, also ich mache das mit meinen Teigen auf der Arbeit immer so, sozusagen eine Quellknetung. Also der wird ein bisschen länger langsam laufen gelassen, damit wirklich die, weil da sehr viel Ei drin ist und sehr viel Milch, dass da praktisch dem Teig die Chance gegeben wird, wirklich die Feuchtigkeit zu verarbeiten, also das Gluten, dass das aufgenommen wird.
Was heißt denn lang? 10 Minuten?
Ja, bei großen Teigen machen wir insgesamt 11 Minuten, lassen wir den laufen.
Also große Teige, große Mengen Teig, ne?
Plus schnell, ne?
Ja.
Also insgesamt langsam und schnell.
Ja.
Ich würde so sagen, 5 Minuten langsam.
Okay.
Dass der gut mischt. Schon darauf achten, dass der Teig nicht zu fest ist und nicht zu weich.
Ja.
Der gibt am Ende immer ein bisschen nach. Also nach dem Kneten.
Dann wird der Gluten, wird das nochmal ein bisschen softer,
ja, genau,
ne?
Da,
so, erstens
das,
steif
das
und dann
so,
sackt das so zusammen.
Genau, das ist so der letzte, wenn man eine Minute zu lange laufen lässt, dann ist der Teig auch zu überknetet.
Aha.
Also es kann passieren.
Okay.
Dann ist das so, dass der, wenn man den hinlegt, dann hat der nicht so eine schöne Struktur, sondern dann setzt der sich. Und das kann ich halt verhindern, indem ich bisschen länger laufen lasse, also dieses Verquellen. Diese Quellknetung und dann wirklich nach hinten raus 2-3 Minuten nochmal schnell gut durchkneten, dass der auch wirklich schön so, wie so ein Klatschen am Kesselrand, dass der wirklich ausknetet.
Also 5 Minuten auf Stufe 1, 2 Minuten auf Stufe 5, 6, 7, irgend sowas in dem
Stil.
Ich
würde so 5 und 3.
Okay, 5 und 3. Gut, und dann muss ich ihn gehen lassen.
Genau.
Erst gehen lassen, dann formen.
Ja, ich würde den, wenn er ausgeknetet ist, aus der Maschine rausnehmen. Am besten Handtuch, also so ein Küchenhandtuch. Bisschen Mehl auf der Oberfläche. dann den Teig würde ich auch ein bisschen einschlagen, also wirklich so Seiten in die Mitte, oben unten in die Mitte, umdrehen, abdecken, dann erstmal was ruhen lassen und ja, so 10 Minuten. Auch darauf achten, dass die Milch oder die Schüttflüssigkeit nicht zu kalt ist, weil zu Hause, da hat man nicht die Zeit und der Gärraumersatz ist jetzt nicht so gut, dass man da wirklich kalte Flüssigkeit nehmen sollte.
Ah, die Flüssigkeit habe ich ja schon längst drin. Das ist ja schon vorbei. Okay, gut. Und
auf jeden Fall am Tisch liegen lassen.
Okay, einschlägen liegen lassen, 10 Minuten.
10 Minuten. Dann würde ich eine kleine Haushaltswaage nehmen.
Ja.
Und dann so ungefähr, ja, 50 Gramm Stücke abwiegen.
Aber ich muss den gar nicht, wie ich das kenne, so eine Stunde lang wie so ein Hefeteig auf doppelte Größe gehen lassen oder sowas?
Nee.
Okay, interessant. Das hätte ich nicht gedacht. Okay, so. Und dann wiege ich die Stücke so ab, dass sie so die richtige Größe haben und alle gleich groß sind.
Genau,
ne?
Ich würde so 50 Gramm.
Ja.
Dann kriegt man, je nachdem wie groß die Fritteuse ist, ja, so 2-3 Stück.
Ja.
Auf jeden Fall den in der Fritteuse Platz geben, damit die noch was aufgehen können.
Mhm. Wie kriege ich die denn so schön rund?
Ja, das, ja.
Das kann man schwer im Podcast zeigen, ne?
Auf jeden Fall, also eine Hand kann ruhig bemehlt sein.
Mhm.
Die andere würde ich nicht so stark bemehlen. Und dann wirklich mit, ja, mit der unteren Seite, wenn ich den Teigling jetzt in der Hand nehme, ich nehme ihn in der rechten Hand. Linke Hand habe ich ohne Mehl und dann wirklich so, wie als wenn man früher mit Knete so eine Kugel gemacht hat.
Mhm.
Aber dann dabei die Fingerkuppen so ein bisschen wie so ein, ja, so, so ausbeulen, dass man praktisch mit unten den Fingerkuppen den Schluss von dem Teig rund macht. Und dann wirklich darauf achten, dass die Oberfläche schön glatt ist. Unten ist dann praktisch der Schluss, dass dieses
quasi der Saum, wo das zusammengeht.
Genau,
ne?
Dieses Faltige, dass das unten liegt.
Ja.
Und dann würde ich mir am besten Backblech nehmen.
Dann kommt die Sache, die Sie vorhin gesagt haben, mit dem Besprühen, bisschen feucht machen und in den 50 Grad heißen Ofen zum
Genau, ich überlege gerade. Am besten auch wieder ein Küchenhandtuch oder Backpapier.
Ja, damit es nicht anklebt, klar.
Genau, Backpapier, ganz leicht Mehl.
Mhm.
Am besten sogar so Kartoffelstärke oder so.
Mhm.
Das ist nämlich nicht so.
Was wäre denn mit so einem Spray, so einem Küchenspray?
Ja, da muss man schauen, vielleicht klebt der Teig dann zu sehr.
Na gut.
Man kann es aber probieren.
Mhm.
Also wirklich.
Keine Experimente mit meinen Berlinern. Also nee. ich hab Stärke, alles gleich. Ich bemehle das ein bisschen mit Stärke ein, ganz sachte. Und dann tue ich die da drauf. Und wie lange sind die dann noch in dem Gärraum, den ich mir da geschaffen habe?
Ich würde sagen, ja, so 4-5 Mal bestäuben mit Wasser.
Mhm.
Und dann ungefähr 20-30 Minuten.
Okay, auch nicht so lange.
Also je nachdem, wie gut der kommt. Es kann aber auch 40 sein.
Woran merke ich denn, dass es genug ist?
Wenn die deutlich größer geworden sind. Und es kann auch passieren, dass sie zu groß werden. Dann sind die übergärt.
Ja.
Also man spricht immer von einer Dreiviertelgare.
Aha.
Dass die praktisch bei einer Dreiviertelgare in die Pfanne kommen.
Ja.
Weil in der Pfanne
soll ja noch was passieren.
Genau, der letzte Rest, das ist nochmal der Pfannentrieb.
Verstehe.
Im Ofen ist das der Ofentrieb.
Ja, ja, ja. Und ich habe mal was ganz Schlimmes gemacht. Ich habe mal Bagel gemacht und ich habe die viel zu lange gehen lassen. Und das war so schrecklich hinterher.
Wir werden flach, ja.
Wir werden flach und hart und total kaugummiartig. Es war ganz schrecklich.
Ja.
Das mache ich nie wieder. Okay, also nicht zu lange gehen lassen. Ich kenne das ja so, wenn man beim Hefeteig reindrückt und die Beule bleibt, dann ist gut, ne?
Dann ist schon ein bisschen zu spät. Ist
schon zu spät, okay.
Es sollte so sein, dass wenn man an der Seite reindrückt, dass der Fingerabdruck ganz leicht wieder zurückkommt.
Ja, okay.
Wenn das passiert, ist der eigentlich perfekt.
Ja.
Und zu voll und zu weich, also ist beides das Gleiche.
Ja.
Wenn die zu voll werden, werden die zu weich und dann wie mit dem Bagel, das fällt zusammen.
Und dann den Topf auf 160 Grad das Öl vorheizen?
Genau.
Wie lange braucht denn so ein Berliner zum Frittieren?
Ja, ungefähr 5-6 Minuten. Der wird dann von beiden Seiten zweimal gebacken. Man fängt aber mit der Oberseite an, also bevor die in die Pfanne kommen. Obwohl ich den jetzt im Gärraum angesprüht habe, damit die Oberfläche feucht bleibt und elastisch, hole ich die raus, lasse die ganz kurz abhauten, damit die wirklich eine Haut bilden.
Abhauten heißt trocknen?
Ja.
Einfach stehen?
Genau, einfach stehen lassen, die trocknen ab und die sind erstens stabiler, wenn man die in die Pfanne setzen möchte.
Ja.
Und das hilft nochmal, dass die Berliner nicht so viel Fett aufnehmen.
Okay, habe ich verstanden. Und kommen sie dann mit der Oberseite zuerst?
Mit der Oberseite zuerst.
Und der Saum ist quasi dann oben, ne?
Genau, die nicht so schöne Seite ist oben. Die werden dann ungefähr, ich würde die so 2 Minuten backen. Von der Oberseite, ja, oder 2,5 Minuten von der Oberseite. Dann auf jeden Fall drehen, am besten mit zwei Gabeln. Von der Unterseite auch nochmal so 2 Minuten. Dann ist wichtig, dass die nochmal auf die Oberseite gedreht werden, weil wenn ich die jetzt von der Unterseite backe, wird oben durch das Verdampfen praktisch von dem Fett, da aus dem Berliner wird ja ein bisschen Wasserdampf rauskommen,
ja,
wird dann die Oberfläche weich. Das heißt, ich kriege so eine wellige Oberfläche.
Aha.
Und darum muss der nochmal, wenn der von der Unterseite gebacken wird, gedreht werden auf die Oberseite. Also die Bräune und so kriegt der auch bei dem ersten Backen, also bei der ersten Seite.
Ja.
Dann wird er gedreht auf die Unterseite, nochmal auf die Oberseite und dann, ich würde so, ja, Minute nochmal von oben, nochmal drehen, Unterseite, aber dann auch nur so 30 Sekunden.
Ja.
Wenn es funktioniert, er hat ja dann oben und unten braun und in der Mitte so einen weißen Kranz.
Ja.
Und den weißen Kranz auf jeden Fall nochmal versuchen, so ein ganz kleines bisschen unter Fett zu drücken, dass ich da auch nur ganz kurz, 10 Sekunden, dass ich praktisch den weißen Kranz so ein kleines bisschen angebacken habe.
Mhm.
Also das geht nicht darum, dass ich da irgendwie Färbung reinkriege, sondern wirklich,
dass das zu ist praktisch, ne?
Ja, auch so ein bisschen mehr Stand, ne?
Ja, ja,
also die sind dann nach dem Backen stabiler.
Ja, okay, verstehe. Also einmal noch so ein bisschen untertunken.
Genau.
Also praktisch auf jeder Seite zweimal, beim zweiten Mal ein bisschen kürzer und dann nochmal einmal untertauchen.
Genau.
Und dann hole ich ihn raus und lege ihn wahrscheinlich irgendwie so auf so ein Absaugpapier, ne? So irgendwie,
ja,
Küchenrolle oder was.
Auf dem Gitter. Küchenrolle oder,
ja.
Ja. Dann ist nur darauf zu achten, wenn ich den Zucker, auf jeden Fall den feinen Haushaltszucker zu nehmen. Es gibt auch noch so ein bisschen gröberen, der ist nicht so schön.
Mhm.
Der hat noch nicht so ein schönes Mundgefühl. Und ja, natürlich vorher füllen. Ne?
Mache ich das denn sofort mit dem Zucker? Oder erst, wenn die richtig abgekühlt sind?
Nee, die dürfen nicht abkühlen.
Weil sonst der Zucker nicht klebt, ne?
Genau.
Okay, also das heißt relativ bald tunken und fülle ich aber erst, ne? Nicht erst den Zucker.
Nee, erst füllen.
Also muss ich schon den heißen Berliner füllen eigentlich.
Genau. Ja.
Interesting. Ja, da bin ich noch nicht so ganz sicher, wie ich das technisch löse, aber ich werde mir mal...
Vielleicht so eine Minute. Wenn man die Hände voll Zucker macht, also so kurz die flache Hand im Zucker drücken, dann klebt natürlich Zucker an der Hand und dann kann man den besser anfassen.
So also, gute Idee. Stimmt.
Das auf jeden Fall. Ja, mit so einer Gebäckspritze oder so einer...
Okay.
Irgendwie mit so einer Haushaltsspritze.
Ich überlege mir was.
Ja.
Gut. Jetzt kommt die wichtigste Frage dieses Interviews. Wie essen Sie am liebsten Ihre Berliner? Welche Marmelade muss drin sein oder was muss drin sein und was muss oben drauf sein?
Ja, also am liebsten mit Erdbeermarmelade.
Okay.
Weil das haben so selten, also wir hatten bisher auch Erdbeermarmelade, aber die Kunden mögen eher so dieses Johannisbeer-Himbeer-Gemisch.
Mhm.
Aber ich bin eher so der Typ Erdbeermarmelade.
Also ein bisschen süßer ist, ne?
Ja, auch so, ich finde fruchtiger, also ist so, ja, Erdbeermarmelade halt. Ne?
Das ist halt Erdbeermarmelade. So, ich finde ja Himbeer geil, ne?
Ja. Ja, Himbeer, bei uns gibt es halt nur Himbeer-Johannisbeer.
Okay, ja, auch nicht schlecht.
In der Mischung. Also okay. Die schmeckt auch nicht schlecht, die ist wirklich gut. Aber ich bin eher so der Erdbeer-Fan.
Okay, und was muss oben drauf?
Zucker, ganz normal.
Okay, keine Glasur.
Nee, ich mag die auch nicht mit Glasur.
Auch kein Puderzucker?
Ja, Puderzucker ist eher für mich so Eierlikör Berliner.
Ah, okay.
Ja, ist bei uns auch
da
so.
Da würde ich jetzt eher einen Schokoüberzug vermuten.
Ja, Schokoüberzug ist bei uns Killepitch Berliner.
Also, es hat alles seine Ordnung im Leben, ich sehe schon. Okay, aber ich meine, die Variationen sind endlos.
Ja.
Kann man eigentlich viel mitmachen. Sehr schön. Woran erkennen Sie denn einen richtig guten Berliner, wenn Sie reinbeißen? Was muss der mitbringen?
Also ich schaue gar nicht so auf das, also Äußere schon, aber der müsste jetzt auch nicht so perfekt aussehen wie auf Fotos oder so.
Mhm.
Weil,
das wird er bei mir wahrscheinlich auch nicht.
Ja, also so.
Also es geht mehr um die Konsistenz dann und den Gesamtgeschmack?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, wenn man die handwerklich produziert, ob das jetzt zu Hause ist oder in einer kleinen Backstube, dann sehen die sowieso immer so aus, also sagen wir mal, nicht der Norm entsprechend. Die sehen immer so aus, man sieht, dass es Handwerk ist. Und ich finde wichtig, dass es wie bei Brötchen, dass da nicht so viel Luft drin ist, ne?
Okay.
Wenn ich da jetzt so Luftballons habe.
Mm, so große Blasen.
Genau.
Ja.
Also,
ja, so eine feine Krume.
So riesen.
Kleine Löchern.
Ja.
Okay. Ich finde ja diesen Moment, wenn man so in diesen Berliner beißt und der so leicht gummiartig nachgibt und dann ist er durchgebissen.
Ja.
Dass er so ein bisschen Widerstand hat, aber dann so durchgebissen ist und trotzdem irgendwie so weich ist. Also schon relativ feucht irgendwie. Ich finde ja nichts schlimmer als einen trockenen Berliner.
Ja, das
finde ich ganz
schlimm.
So einen trockenen Berliner finde ich ganz schlimm.
Ja,
wie kriegt man den denn feucht? Wie kriegt man das denn schön hin, dass er so richtig schön saftig bleibt, sagt man, glaube ich. Feucht ist nicht das richtige Wort.
Ja, auf jeden Fall richtige Temperatur nehmen.
Beim Frittieren, genau. Ja, okay, wir haben drüber gesprochen.
Wenn ich jetzt zu lange...
Dann trocknet er aus, genau. Leuchtet mir ein, Wasser verschwindet.
Ja.
Und die Feuchtigkeit kommt ja rein durch die Milch, durch die Eier.
Genau, ja.
Ja.
Ich habe ja auch Eigelb nochmal zusätzlich drin. Also auf jeden Fall ein Rezept benutzen, wo nochmal Eigelb zusätzlich okay. reinkommt.
Ja.
Wegen dem Lecithin auch.
Mhm.
Das ist dann...
ja, ein Emulgator.
Genau, das ist auch... Eigelb ist ja sowieso fettig.
Ja.
Und das bringt auch nochmal richtig...
Aber dass da Wasser und Fett zusammen in der richtigen... Ne, das ist ja. wahrscheinlich das chemische Geheimnis.
Ja.
Okay. Okay, das war sehr, sehr hilfreich, Herr Götze. Vielen herzlichen Dank.
Ja, bitte.
Und dann wünsche ich Ihnen jetzt ganz viel gute Nerven für die kommenden Karnevalstage, wo Sie, glaube ich, was schätzen Sie, wie viel Berliner produzieren Sie da so ungefähr?
Ja, also letztes Jahr war es von Altweiber bis, ja, samstags. Rosenmontag feiern wir ja selber ja. bei uns.
Gott sei Dank.
Da waren, ich glaube, 14.000.
14.000.
Also gemischt.
Wahnsinn.
Also normale,
ja, Guss. Ja, alles durcheinander.
Ja.
Krass.
Darum mag ich auch keine Guss-Berliner, weil die...
Nervig in der Produktion?
Ja, die halten einfach zu sehr auf. Da muss man dann immer so ordentlich in den Fondant drücken,
ja, ja, ja.
dann abziehen, schön. Dann darf es nicht so viel runterlaufen.
Richtig, ja. Okay, ich verstehe das Problem.
Wir haben ja jetzt noch so eine ganz kleine Aprikotiermaschine. Da wird einfach Aprikosenmarmelade ein bisschen angerührt, dass sie weich ist. Dann wirklich kleines Tischgerät, da kann ich dann direkt, wenn die aus der Pfanne kommen, drüber mit Aprikosenmarmelade. Dann trocknen die und dann kann ich die glasieren.
Ah, okay.
Aber glasieren wir die auch alle per Hand. Also,
okay.
Ja. Das okay. kommt vielleicht noch. Da muss ich mal die Chefin fragen.
Alles klar. Ganz herzlichen Dank und frohe Karnevalstage.
Ja, danke.
Trotzdem.
So, nach meinem Gespräch mit Klaus war ich natürlich erstmal einkaufen und oh Wunder, was ich ohne Probleme bekommen habe im Bio-Supermarkt, war Backmalz, also das war kein Problem. Wobei ich denke, im normalen Supermarkt wird es schwierig sein, aber man kann ja wirklich 1:1 Honig ersetzen. Was ich auch gekriegt habe, ist Vanilleextrakt. Was nicht zu kriegen war, war Tonkabohne in diesem speziellen Laden. Auf die müssen wir also leider verzichten. Und ich habe dann gestern Abend ganz einfach den Vorteig angesetzt. 100 Gramm Mehl, 100 Gramm Milch und 1 Gramm oder vielleicht ein kleines bisschen mehr von der frischen Hefe. Das Praktische ist, diese Hefepakete sind 42 Gramm schwer. Das heißt, wenn man das Gramm Hefe und die 40 Gramm, die man später für den ganzen Teig braucht, zusammenrechnet, kommt man genau auf einen Würfel. Perfekt. Tja, und der Vorteig, den habe ich einfach verrührt, eine Stunde draußen stehen gelassen, dann über Nacht im Kühlschrank. Und jetzt habe ich ihn rausgeholt, er ist auf Temperatur gekommen und ist nochmal tatsächlich ein bisschen aufgegangen. Also, das ist alles bereit. Ich habe auch schon, anders als sonst, mein Mise en Place vorbereitet. Tja, und im Grunde genommen kann es jetzt losgehen. Und auf geht's. Erstmal schön langsam verkneten. Aber da jetzt noch relativ viel Mehl in der Gegend rumsteht und nicht mit dem Kneipp sich verbindet, werde ich jetzt mal ein bisschen Milch zu gießen, so die Hälfte, 50 Milliliter. Jetzt helfe ich der Maschine mal kurz, indem ich einmal mit einem Silikonspatel hier an der Wand lang gehe. Boah, das ist ein echt ziemlich klebriger, feuchter Teig. Bin mal gespannt, was da was wird hier. Das ist schon heftiges Zeug. Weiter geht's. In der Zwischenzeit bereite ich schon mal vor, den Teig rauszuholen. Dafür nehme ich ein Geschirrtuch und mehle das ein bisschen ein. Und da soll der Teig ja gleich eingeschlagen werden zum Ruhen. Dabei mehle ich auch gleich mich und die Küche ein. Sehr praktisch, man kann wirklich nichts irgendwo kleben. So, das waren jetzt 5 Minuten. Jetzt gebe ich dem Teig nochmal 3 Minuten bei voller Pulle. Und ich bin echt gespannt, was das macht, denn im Moment sieht er noch überhaupt nicht danach aus, als würde er in nächster Zeit sich zu Ballen formen lassen. Er klebt eigentlich schön unten im Topf und macht gar nichts. Aber jetzt drehen wir mal den Swag auf. Okay. Also was ich jetzt hier habe, ist ein super klebriger, ein relativ feuchter Teig. Ich mache da jetzt nochmal einen Esslöffel Mehl dazu. Mhm. Also ich finde den Teig ja immer noch ziemlich flüssig, aber ich traue mich jetzt ehrlich gesagt nicht noch mehr Mehl dazu zu tun. Ich werde den jetzt mal aus der Schüssel holen und ruhen lassen und dann werde ich mal gucken, was passiert. Ich krieg den hier nicht aus der Form so richtig aus der Schüssel, echt. Der klebt an der Wand. Okay, muss so bleiben. So, jetzt hatte der Klaus gesagt, ein bisschen einschlagen. Also praktisch wie so ein Buch, wie so ein Brief, den man einschlägt. So, 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 ne? Also so dreifalt irgendwie. Und jetzt, na gut, aber es ist nicht völlig unrealistisch, dass man daraus Ballen formt, das gebe ich zu. Jetzt wickele ich den mal hier in mein bemehltes Tuch und hoffe das Beste. Wir geben dem Teig mal 10 Minuten Zeit und in der Zwischenzeit könnt ihr euch mal anhören, wie das eigentlich damals war, als ich mit Michael unser gemeinsames Lebendgewicht in Berlinern verspeist habe.
Es ist Karneval und vor uns steht was ganz Närrisches im Brunch, nämlich Berliner. Pfannkuchen, Krapfen.
Geviertelte Berliner auch noch.
Ja.
Sagst du Pfannkuchen?
Ich versuche mir das mal anzueignen, weil ich das eigentlich ganz schön finde, aber hier sagt man ja Berliner klassischerweise, ne?
Ich bin ja als Kind in den Osten gezogen. Es hat mich wahnsinnig irritiert, dass die Dinger Pfannkuchen hießen, weil Pfannkuchen waren flach und kamen aus der Pfanne für mich.
Ja, aber in Berlin sind es Pfannkuchen.
Eigentlich logisch, ne?
Krapfen finde ich ganz schlimm. Das finde ich ein ganz schlimmes Wort.
Weißt du, wie Amerikaner in Amerika heißen?
Oh.
In New York heißen die Black and White Cookies, weil die so schwarz-weiß angemalt sind.
Ja.
Glasiert, sagt man, glaube ich.
Wir werden die probieren in dieser Folge und ich habe so ein bisschen Angst.
Ach was, wo was?
Das sind 6 Berliner. Wenn wir jetzt jeder einen halben Berliner essen davon jeweils.
Haben wir 3 Berliner gegessen.
Normales
Frühstück.
Ja, und ich habe die Befürchtung, dass die ja auch nicht alle lecker sind. Also die sind jetzt von verschiedenen Bäckereien, Supermärkten, da ist sogar eine Tankstelle bei. Also.
Aber ganz ehrlich, ich glaube persönlich nicht. Also was kannst du falsch machen mit Weißmehl, Zucker, Marmelade und ein Fettgebacken? Das wird schon lecker sein.
Ja.
Ich mache mir da nicht so viel Sorgen.
Ich war heute Morgen in meiner Heimatstadt unterwegs und habe Berliner gekauft. Ich war bei einem Handwerksbäcker, der tatsächlich nur eine einzige Filiale hat. Dann war ich bei einer regionalen Bäckereikette vom Niederrhein, die ganz, ganz viele Filialen hat, unter anderem auch hier. Dann war ich bei einem Konditor, der normalerweise sonst nur Torten macht, aber eben jetzt zur Karnevalszeit auch Berliner.
Mhm.
Dann war ich bei einer weiteren Bäckereikette, die glaub ich auch vom Niederrhein, die auch viele Filialen eher bei uns hat. Und ich war bei einem Discounter und an einer Tankstelle.
Ich bin so gespannt. Ich habe ja ein bisschen Angst, dass die Tankstellen Berliner mir am besten schmecken. Müssen wir gleich mal rausfinden.
Also okay. Wir haben die mal aufgeschnitten jetzt hier. Jetzt und
kann man schon mal gucken, so optisch.
Kann man probieren.
Also ich sehe schon, hier gibt es schon Unterschiede. Also dieser hier zum Beispiel hat sehr, sehr große Luftlöcher. Der sieht so leicht, ich weiß auch nicht, der hat irgendwie so einen rosanen Hauch für mich irgendwie.
Aber das beschäftigt man sich doch eigentlich gar nicht mit.
Nein, aber ich finde das interessant, weil das ja schon einen Aufschluss darüber gibt, was ist so, weil ich glaube eigentlich schon, so rein handwerklich ist das ja recht, ist ja ein Hefeteig, ist ja ein schwerer Teig, der dann in Fett gebacken wird. Da wird ja nicht erwartet, dass das so wahnsinnig, ist ja kein Eclair praktisch. Ne? Und dieser hier zum Beispiel im Gegensatz dazu mit diesem Zuckerguss ist extrem dicht. Einfach.
Genau, es sind also ganz normale Berliner mit Fruchtmarmelade.
Mhm. Habe ich drauf bestanden.
Und ja, richtig. Und mit Hagelzucker. Einer ist allerdings mit Zuckerguss, weil da gab es dann nichts. Ich würde mal sagen, wir probieren einfach mal hier den.
Oh ja, okay. Auf geht's.
So, sehr helle Marmelade.
Mit Puderzucker?
So himbeermäßig, genau. Puderzucker.
Struktur leicht. Marmelade, also finde ich, ist so ein Standard. Irgendwie, Standardding. Okay, jetzt hier der mit, der? Okay, der. Oh, hier ist richtig viel Marmelade drin. Oh, lalalala.
Die mache ich schon mal raus. Ich mache nicht so gerne Marmelade, aber so ein bisschen zum Probieren. Mhm. Ja, ist gut.
Die Konsistenz ist gut, ne? Okay, cool. Und die Marmelade gefällt mir eigentlich auch gut.
Nehme ich gleich. Das ist so eine, die man eigentlich auch am Frühstückstisch hat, ne?
Ja. Okay, cool.
Manchmal ist da ja so eine Marmelade drin, wo du denkst, wo haben sie die denn her?
Guck mal, hier ist Pflaumenmus drin, ne?
Ja.
Okay, mal gucken. Und der Zucker ist ein bisschen gröber. Ne, also wenn ich in Berliner beiße, dann will ich eigentlich das Gefühl haben, ich beiße in eine Wolke. So, was jetzt?
3 noch. Nimm mal bitte mit Zuckerguss.
Warte mal, ich mach dir hier mal noch so einen Titsch Marmelade dran. Bitteschön.
Okay.
Ich nehme mich hier ein bisschen
raus. Das ist doch krass, wie unterschiedlich teuer die sind.
Ja.
Also teuerste waren 3 Stück, 8 Euro.
Mhm.
Und günstigste waren 3 Stück 90 Cent.
3 Stück 90 Cent. Oh, das ist aber auch nicht in Ordnung, ne?
Mhm. Oh, der bleibt oben hin.
Ne, das liegt am Zuckerguss vielleicht. Aber da finde ich die Konsistenz richtig gut. Der gefällt mir ehrlich gesagt so der Teig am besten. Den hier und den hier, die finde ich beide gut. So, was jetzt? Den hier? Okay, das ist jetzt.
Mit dir noch nicht fertig.
Keep up. Müssen wir zwischendurch eigentlich auch so Wasser trinken oder so? Oder?
Schwarzbrot essen.
Eine Blutzuckertablette nehmen, Diabetiker-Medikamente. So, das ist jetzt der mit der sehr, der, den sehr groben Löchern.
Und?
Nee, der gefällt mir nicht so gut. Die Marmelade ist so ein bisschen billow, finde ich. Das ist irgendwie trocken. Das liegt wahrscheinlich in den großen Löchern. Ich sag dir, wenn die große Löcher haben, ist das gar nicht gut.
Der hat aber auch so einen Beigeschmack irgendwie. Motorenöl.
Das ist der von der Tankstelle, glaubst du?
Ich glaube, ja.
Das liegt dann aber an dir, wenn du die Packung nicht richtig zugemacht hast beim Kaufen. Okay, einen haben wir noch. Der ist jetzt relativ dunkel und hat recht groben Zucker. Die Marmelade macht auf mich einen guten Eindruck. Da ist Vanillezucker drauf. Und die Marmelade ist echt gut. Die ist ein bisschen säuerlich. Finde ich auch nicht schlecht, aber der ist mir auch zu bissfest.
Jetzt haben wir 6 Berliner gegessen.
Ich habe schon wieder vergessen, welcher meiner war. Nee. Den fand ich gut und den.
Ich bin für den ersten.
Der?
Nee.
Ich fand die beiden gut.
Ja, ich fand den ersten am besten.
Okay, also, dann enthüllen wir jetzt mal. Was ist das?
Das ist
mein Favorit kommt von der Bäckereikette Stinges. Kannst du mir jetzt nicht, Grevenbrucherin, mal kurz erklären, was das bedeutet?
Das ist eine Kette, die sitzt ja am Niederrhein und gibt es ja irgendwie im gesamten Rheinland ganz, ganz viele Filialen. Ja, die haben viel Kuchen vor allem immer.
Ja, gut wissen, was sie tun offensichtlich, auch als Berliner.
Ziemlich große Filialen und gibt es, glaube ich, 3-mal, glaube ich, hier bei uns.
Ja.
Und mein Favorit tatsächlich, muss mal gucken, Lidl. Ach, da bin ich aber überrascht. Der Discounter Berliner.
Aber kannst du mal sehen, ne? War das der günstige? Ah, nee, der,
das war der günstige. War der 3 günstige. Stück für 90 Cent.
Ja. Wahnsinn.
Irgendwie so ein Angebot.
Berliner für Sparfüchse. So. Und der hier, der uns überhaupt nicht geschmeckt hat, ja, okay, Tankstelle, da haben wir einigermaßen richtig gelegt. Tankstelle,
aber die werden auch nur aufgetaut, ne? Also ich meine, die frittieren ja nicht in der.
Ja, wahrscheinlich ist der einfach nicht so ganz so frisch, da kann man nichts für. Und hier.
Das ist der Handwerksbäcker, das ist der mit dem Vanillezucker.
Ja, der schmeckte irgendwie, er war anders.
Ja, das ist ein Dinkel-Berliner.
Nein!
Die haben sehr viel Dinkelprodukte und die hatten da nur, also es ist eigentlich unfair, die jetzt gegeneinander antreten zu lassen, aber. War halt der normale Haus-Berliner, glaube ich, dort.
Okay, hat man ein bisschen an der Konsistenz gemerkt, aber ich finde, wenn man keinen Weizen essen kann, sondern Dinkel essen muss, dann ist es trotzdem eine gute Alternative.
Jetzt muss ich ja sagen, wir haben ja hier noch eine Riesenplatte anderer Berliner stehen.
Ich habe auch schon gedacht. Okay, nur für den Fall, dass wir hinterher ein bisschen uns schwach fühlen, hast du gedacht, stellst du noch eine kleine Stärkung hin.
Wir haben
keine
Teller mehr.
Den Berliner-Test. Müssen wir jetzt noch mehr essen? Nein,
nee, aber nicht. Ich muss ja sagen, ich bin ja... Ich bin ja bei den Berlinern eher so bei den Cremefüllungen. Also ich mag halt nicht so gerne Marmelade. Und deshalb ist auf dieser Platte hier fast ausschließlich Cremefüllungen drin. Also Vanillepudding, Schokopudding und gibt's von einer Bäckerei hinten Bienenstich. Da ist dann quasi so ein Vanillecreme drin.
Ja.
Und statt den Zucker außenrum ist dann da so eine Mandeldecke.
Das ist schon nicht schlecht. Wenn mir nicht schon ein bisschen übel wäre, würde ich jetzt
ja heute können wir das auch nicht mehr essen, leider.
Ja. Wahrscheinlich und morgen ist nicht mehr ganz schön. Obwohl ich mir vorstellen könnte, mit einer Vanillecreme drin hält sich das sogar noch ein bisschen länger. Ich finde ja den mit dem vielen Schoko oben drauf und der Vanillecreme drin, den finde ich ja ganz, ganz sexy. Aber na gut, nicht jetzt.
Nicht jetzt.
Nicht Nein. jetzt. Ich muss zugeben, wiegen und messen war noch nie meine Stärke. Deswegen habe ich jetzt auch nicht 15, sondern 17 Berliner und die sind so zwischen 35 und 55 Gramm schwer. Und ich habe noch ein kleines bisschen Teig über. Das wird gleich mein Probestück. Das wiegt nur 14 Gramm. So, aber jetzt kommt das Ganze ja nochmal in den Ofen. Der ist auf 50 Grad vorgeheizt. So, hinein damit. Die Uhr stellen wir auf erstmal 20 Minuten. Und dann habe ich hier eine formschöne Sprühflasche gestern noch erstanden. Aha, sehr schön. Jetzt benebel ich erstmal noch mal ein bisschen meine Berliner. So, und jetzt heißt es wieder warten. Jetzt kommt der schwierige Teil. Vielleicht ist es auch der leichte Teil, wer weiß. Also, was einen ja schon schockiert aktuell, finde ich, ist, wenn man in den Supermarkt geht und Öl kauft. Ich habe jetzt mal 3 Flaschen gekauft. Das handelt sich um ein Bio-Brat- und Backöl. Und das ist wirklich das Teuerste hier in dieser ganzen Aktion. Also, das kostet ja schon so 4-5 Euro pro Flasche.
Und ich habe jetzt hier einen kleinen gusseisernen Topf, weil ich frittiere persönlich gerne im gusseisernen Topf. Der ist jetzt nicht so riesengroß, aber das heißt auch, ich brauche nicht so viel Öl, denn das muss ja schwimmend ausbacken, ne? Das heißt, zwei Flaschen werde ich schon mindestens brauchen. Ich nehme mal dieses Ausgussding ab, damit das schneller geht. Und natürlich kann man das Öl schon hinterher nochmal verwenden, ne? Also man kann das filtern, dann geht das schon, aber es tränen einem schon so ein bisschen die Augen aktuell, finde ich. Aber das ist natürlich auch so, dass diese ganzen Geschichten, diese ganzen schmalzfrittierten und ölfrittierten Backwaren, die man so vor der Fastenzeit isst, auch einfach was damit zu tun haben, dass man da Sachen aufgebraucht hat, die man danach dann nicht mehr so verwenden konnte und natürlich auch einfach nochmal aus den Vollen geschöpft hat. So, ich hole jetzt hier mein lustiges Thermometer hervor. Das ist so ein Thermometer mit einem, ein digitales Thermometer mit einer metallenen Spitze. Und man muss es schütteln, damit es angeht. Das ist nämlich nicht batteriebetrieben. Aber dann kann man nachmessen, wie viel Grad das Öl hat. Das Öl ist jetzt im Topf und ich habe es auf volle Pulle gestellt. Und jetzt warten wir mal ein bisschen ab. Ich habe mir auch schon eine Erdbeermarmelade bereitgestellt und einen Pflaumenmus. Und die Erdbeermarmelade habe ich durch ein kleines Sieb passiert, weil ich vermute, dass ich es sonst nicht unfallfrei reinkriegen werde in die Berliner. Ich bin jetzt darauf verfallen, so einen Spritzbeutel zu benutzen mit so einer langen, langen Spitze. Und ich bin sehr gespannt, ob das gleich funktioniert, ob das eine wahnsinnige Sauerei gibt. Die beiden Marmeladengläser stehen in einem Topf mit Wasser und der Gedanke ist, sie so ein bisschen warm zu halten, weil flüssige Marmelade möglicherweise leichter spritzbar ist. Ich weiß es nicht. Mal sehen. Mittlerweile hat sich hier so eine kleine Problematik bei meinen Berlinern gezeigt. Die sind nämlich erstens ziemlich auseinandergelaufen und zweitens hatten sie nicht genug Platz auf dem Blech. Vielleicht hätte ich lieber zwei Bleche nehmen sollen. Tja, und jetzt habe ich hier so eher so eine Art zusammengeklebte Brötchen liegen. Bin mal gespannt, ob ich die gleich heile auseinanderkriege. Und das könnte nämlich jetzt echt der Haken an der Sache sein, dass ich die nicht heil ins Öl kriege. Ich versuche jetzt mal vorsichtig hier am Rand zwei Berliner zu trennen. Oh Gott, das klebt voll zusammen. Oh Mann, das wird niemals gut gehen. Die werden einen schrecklichen Tod sterben bei mir im Fett. Ich sehe das schon. Oh weia. Total zusammengeklebt. Jetzt sind sie auch nicht mehr rund. Oh, meine schöne Form. Komplett zerstört. Naja. Tja, ich versuche es jetzt einfach mal. Ich meine, irgendwie müssen sie ja ihren Weg ins Fett finden, ne? Aber mit einem Berliner hat das hier nicht mehr so viel zu tun. Oh weia. Mehr so eine trauriger Klumpen. Ei. Wenn der Götze das sehen könnte, würde er sich hoffentlich totlachen und nicht traurig nach Hause gehen. Aber, ich meine, immerhin gehen sie auf im Öl. Doch schon mal schön. So, und weil Klaus Götze gesagt hat, man muss relativ zügig arbeiten, mache ich jetzt das, was ich immer in der Küche falsch mache, nämlich Multitasking. Ich fülle die Marmelade mal in meinen Spritzbeutel. So, wollen wir mal gucken, ob dieser Teil des Experiments genauso schief geht wie der davor. Also, wir nehmen uns hier den schönsten der nicht so besonders schönen Berliner. Ich piekse an der Seite ein Loch rein und jetzt spritze ich hoffentlich. Okay, doch, da scheint irgendwie Marmelade vorhanden zu sein. Ich kann sie von draußen sehen. Sie ist allerdings, kommt sie wieder raus. Ah, nein, bleib drin. Oh, ja, sie will nicht drin bleiben. Leute, sie kommt wieder raus. Okay, die Marmelade. Sie heiß zu machen war nicht die beste Idee. Sie ist jetzt einfach sehr flüssig. Dieser Berliner hier hat einfach strukturell Löcher, wo sie wieder rauskommt. Das ist auch nicht so optimal. Und der hier. Oh, ich weiß auch gar nicht, wie viel man da reinmacht, dadurch, dass man es nicht sehen kann. Kann das sein, dass ich jetzt hier totale Bomben erzeuge? Also meine Hoffnung ist ja, dass unter Umständen, überall Marmelade in der Küche, dass unter Umständen, wenn die Berliner abkühlen, die Marmelade wieder fester wird. So, aber wisst ihr was, Leute? Mittlerweile bin ich ja dankbar, wenn überhaupt was Essbares dabei rauskommt. Ich wälze jetzt mal diesen Berliner ein bisschen in Zucker. Es kann ja nur besser werden, wenn man Dinge in Zucker wälzt. So, ich mach's einfach rundherum, was soll's. Viel hilft viel. Und der hier kriegt so eine schöne Zuckerhaube. Also dieser sieht fast aus, als können, man könnte fast denken, es wäre tatsächlich ein Berliner. Mit etwas gutem Willen. So, und währenddessen
die anderen Jungs hier deutlich zu dunkel geworden. War ja klar, dass das passiert, ne? Machen wir nochmal die andere Hälfte, damit die nicht nur von einer Seite aussehen wie Dieter Bohlen in seiner schlimmsten Zeit. Also, ich meine, ich habe hier was, das sieht aus wie ein Krebs, und ich habe hier was, das erinnert eher so an so eine Art Langosch. Ich habe hier was, das sieht original aus wie eine Felsenauster. Nicht, dass es nicht interessant wäre, aber Berliner für mich sind diese Berliner nicht. Ich habe jetzt aber mittlerweile rausgefunden auf den letzten Metern, wenn man ihnen doch eine vage, runde Form geben kann, nämlich indem man sie einfach mit den Fingern nochmal so ein bisschen formt, vorsichtig, sie so ein bisschen in Richtung rund balanciert. Das mit der Marmelade und der Spritztülle hat an sich ganz gut funktioniert, wobei, wie soll ich sagen, die strukturelle Integrität meiner Berliner Klone, Berliner Aliens, nicht so optimal ist. Mit dem Resultat, dass recht häufig, wenn man an der einen Seite was rausspritzt, es unten einfach irgendwo aufplatzt und die Marmelade wieder rausfließt. Also die ganze Küche ist voller Marmelade, was ja an sich kein schlechter Zustand ist, ne? Ich meine, wer mag keine Marmelade? Aber ich habe es mir schon gedacht, dass das technische Herausforderung wird. Aber was gut funktioniert, ist tatsächlich dieser Spritzbeutel mit so einer Tülle. Und naja, ich werde mir einfach gleich die drei attraktivsten Exemplare suchen und sie an Klaus Götze ein Foto schicken. Ich schätze mal nicht, dass er vermutet hätte, dass etwas so schief gehen kann. Aber das kann man natürlich als Profi sich oft nicht vorstellen, dass es so wenig mit Berlinern im Endeffekt zu tun haben würde. Also Leute, die Küche sieht aus wie ein Saustall. Und ich habe jetzt hier einen Haufen gebackener Ballen, mal mehr oder weniger ballenförmig, wo teilweise die Marmelade rauskühlt, teilweise nicht. Ich würde sagen, wenn man nicht weiß, was es sein soll, sieht es ziemlich lecker aus. Insgesamt würde ich aber sagen, also erstens, Berliner machen, dafür braucht man echt ein bisschen Übung. Also wenn ihr vorhabt, für eure Freundinnen und Freunde Berliner zu backen an Karneval, dann fangt am besten im Januar damit an oder überlasst es einfach dem Profi. Es gibt ja Dinge, die sind in der Theorie schön, aber in der Praxis lässt man sie vielleicht lieber andere Leute machen. Was jetzt aber natürlich noch aussteht, das ist der große Geschmackstest, und dafür fahre ich jetzt gleich in die Redaktion und benutze meine Kolleginnen und Kollegen als Versuchskarnickel. Ich sag schon mal Tschüss und wünsche euch einen wunderbaren Karneval, feiert schön, und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Mein Name ist Helene Pawlitzki, genießt die Zeit.
Perfekt. Absolut perfekt.
Das ist ja lieb.
Geil. Ich nehme mir auch gern einen Berliner.
Ich finde, das ist echt gut, dass keiner von euch bislang was über die Optik dieser Berliner gesagt hat.
Die sind ja hässlich. Nein, ich hätte niemals gesagt, dass sie hässlich aussehen, wenn du da nicht selber drauf angespielt hättest. Sie sehen ein bisschen aus wie Quarkbällchen, ne? Lippenstift untauglich, kann man sagen. Aber sehr lecker. Nicht so super fluffig, aber so ein bisschen sapschig. Das finde ich gut.
Ich nehme jetzt einfach den.
Der ist mit Pflaumenmus.
Man kommt auch schon rausgequockt. Oh ja. Oh ja.
Geil. Sehr lecker.
Okay. Ich danke auch dir, dass du nichts darüber sagst, wie sie aussehen. So, und jetzt traue ich mich noch zum stellvertretenden Chefredakteur. Horst Thoren, Sie sind durch jahrelang Berliner Konsum gestellt und verzeihen mir hoffentlich die Optik.
Das sieht ja schon mal klasse aus. Das ist ja eher krapfenähnlich, oder?
Ja, es sind einige Dinge passiert, die ich nicht antizipiert hatte. Deswegen sind sie nicht so berlinerförmig.
Die müssen nicht berlinerförmig sein, die müssen nur so schmecken. Und das ist ja kross, das ist knackig. Ah, und der Zucker. Darf ich mal zubeißen? Mit 30 Gramm kaum zu verstehen, aber der Geschmack ist da. Oh, das ist lecker. Da könnte ich mich dran gewöhnen.
Soll ich noch welche hier lassen?
Darf man die weiter essen?
Mal gucken, ob sie dann noch da sind. Herzlichen Dank und guten Appetit.
Am meisten Spaß macht Brunch, wenn man ihn mit netten Leuten teilt. Erzählt heute jemandem, den ihr kennt, von diesem Podcast. Danke.